Wie brutal wird der Herbst? Droht uns eine Pleitewelle? Und wie kommen wir wieder raus aus diesem Corona-Tal? Was müssen wir über Geld und Finanzen wissen, um in den kommenden Jahren zu florieren? Das bespreche ich heute mit Andreas Treichel.
Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.
Ich darf begrüßen bei der Agenda Austria Andreas Treichel. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Andreas Treichel ist einer der wohl bekanntesten Banker Österreichs. In mehr als 20 Jahren an der Spitze der heutigen Erste Group hat er eine verschlafene österreichische Bank zu einem europäischen Player mit 16 Millionen Kunden ausgebaut. Nach seinem Abgang Anfang des Jahres ist er Chairman des Aufsichtsrats der Erste Stiftung und Präsident der Privatstiftung der Ersten. Außerdem designierter Präsident des Forum Altbachs ab dem kommenden Jahr. Eines seiner Ziele ist es heute, die Finanzbildung in Österreich zu verbessern. Ein Ziel, das wir teilen und über das wir auch vor ein paar Monaten schon einmal gesprochen haben in einem Podcast, der wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken wird. Danke, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben. Ja. Andreas Treichel, dazwischen ist natürlich Corona gefallen. Meine erste Frage, wenn wir ein paar Monate in die Zukunft blicken, Winter, Frühling 21, wie brutal wird das noch für die Wirtschaft?
Ja, man soll jetzt nicht Panik machen, deswegen möchte ich vorausschicken, irgendwann einmal wird das Ganze vorbei sein. Also wir werden diese Krise überstehen und die Wirtschaft wird nicht verschwinden, die Welt wird weitergehen und es wird so wie bei fast allen anderen Katastrophen vorher eine schöne Zeit nachher geben bis zur nächsten Katastrophe. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir damit rechnen müssen, dass das Ganze nicht vorbei ist, bis die Medikationen und Impfstoffe weltweit zur Verfügung gestellt werden können. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Es gibt verschiedene Schätzungen. Aber solange das nicht fix ist, wird es sehr schwer werden. Und jedes Monat länger dauert, desto unangenehmer wird es. Das heißt, die Wirtschaft muss sich und hat sich auch schon darauf eingestellt, dass es große Konsequenzen geben wird. Es wird viele Arbeitgeber sehr schwer treffen und es wird vor allem auch sehr, sehr viele Arbeitnehmer sehr schwer treffen.
Das heißt, einen Peak in Sachen Arbeitslosigkeit haben wir tendenziell noch nicht hinter uns?
Das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass wir den wirklichen Schwerpunkt der Krise in wirtschaftlicher Hinsicht noch nicht erreicht haben. Vieles kann abgefedert werden durch staatliche Maßnahmen. Aber nicht alles.
Sie waren in den letzten Monaten Ihrer Funktion als Spartenobmann, Bankenversicherungen bei der Wirtschaftskammer auch vorne mit dabei bei den Verhandlungen über die Staatshilfen. Wie ist denn das gelaufen? Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben?
Das ist an und für sich erstaunlich gut gelaufen, aber weil sehr schnell agiert wurde. Aber natürlich, immer wenn es sehr schnell geht, passieren auch Fehler. Das ist halt so, da kann man nichts dagegen tun. Wenn man schnell etwas umsetzen will, funktioniert es nie reibungslos. Es hat nicht reibungslos funktioniert. Missverständnisse gegeben, komplizierte bürokratische Strukturen, die man anders hätte machen können. Alles in allem sollte man aber nicht allzu viel Kritik auf das, was passiert ist, loslassen, weil im Großen und Ganzen hat Österreich hier sehr, sehr viel besser agiert, sowohl auf der gesundheitlichen als auch auf der wirtschaftlichen Seite, als viele, viele, viele andere Länder. Also ich sehe da jetzt keinen Grund, da jetzt im Spätsommer loszuhacken auf das, was im Frühling passiert ist.
Ein Problem, das jetzt immer wieder auftaucht, ist, dass Unternehmen sagen, naja, es gibt zwar Staatsgarantien, aber wir bekommen trotzdem keine Kredite. Woran hakt es da? Ist das eine Schuld der Banken? Ist das eine Schuld der Regularien?
Also ich habe jetzt wirklich keinen Überblick mehr, was im Juli passiert ist. Es sind falsche Erwartungen gesetzt worden. Es waren manche Formulierungen, die aus der Politik gekommen sind, ganz einfach nicht richtig, dass man nur zur Bank gehen muss, um sein Geld abzuholen. Banken sind, zumindest große Banken, muss man heute sagen, sind sehr streng reguliert und müssen sich auch wirklich sehr gut daran halten. Und es ist halt manchmal ein bisschen zu vorsichtig wahrscheinlich vorgegangen worden. Man hat sich halt wirklich hundertprozentig an die Regulatorien gehalten. meiner Meinung nach hätte man ab und zu ein Auge zudrücken können. Aber alles in allem, glaube ich, haben die Banken hier sehr, sehr gut agiert. Und es gibt halt natürlich leider ein paar Branchen, denen sehr, sehr wenig geholfen wurde. Und die leiden massiv.
Meinen Sie bestimmte Branchen?
Ja, ich glaube der ganze Kunstbereich, der Veranstaltungsbereich und natürlich auch Teile des Tourismus- und Fremdenverkehrswesens sind natürlich besonders in Mitleidenschaft gezogen und wahnsinnig schwer hier zu helfen. Das sind Situationen, wo man nicht von der Bankenseite helfen kann. Also, und das überhaupt, glaube ich, eine der wesentlichen Probleme, die jetzt auf uns zukommen in den nächsten Monaten. Vieles von dem Schaden, der durch Corona und die Maßnahmen der Wirtschaft passiert sind, sind nicht durch Bankkredite oder Stundungen oder Kurzarbeit à la longue aufzuhalten. Es geht hier um Eigenmittel, um Eigenkapital, das geschaffen werden muss und das entweder aufgetrieben werden muss aus privater Hand oder es muss vom Staat zur Verfügung gestellt werden, will man diese Firmen über die Runden bringen. Und bei allen, auch selbst dann wird es bei allen nicht gelingen.
Das heißt, die Dinge, die sowieso passieren aufgrund so einer Wirtschaftskrise, kann man nicht endlos hinausschieben, auch nicht verhindern. Sie haben Eigenkapital angesprochen. Was kann denn die Regierung tun? Was kann der Staat tun, um da nachzuhelfen, um bessere Voraussetzungen zu schaffen für die Eigenkapitalausstattung?
Na gut, es gibt eine Kategorie der staatlichen Hilfsmaßnahmen, die de facto Eigenkapital sind. Das sind die Fixkostenbeiträge. Wir haben jetzt gesehen, dass auf EU-Ebene an Staaten 390 Milliarden Zuschüsse gegeben werden. Wenn ich diese Zuschüsse in betriebswirtschaftlich übersetze, ist es Eigenkapital. Mhm. Also ich schenke den Ländern Geld. Also ich gebe ihnen das Kapital, um damit die Schäden der Corona-Krise aufarbeiten zu können. Das könnte man sich, da kann man sich natürlich als Betrieb die Frage stellt, wieso kriege ich nur Kredite und wieso kriegen die Staaten Kapital?
Ist es Ihrer Meinung nach grundsätzlich ein Problem, dass die österreichische Wirtschaft so stark von der Bankenfinanzierung abhängig ist und eben weniger auf Eigenkapital setzt?
Das ist grundsätzlich ein Problem der europäischen Wirtschaft. Österreich ist da leider auch an vorderster Front mit dabei, dass die Abhängigkeit Europas von Bankfinanzierung wesentlich höher ist als in vielen anderen Regionen der Welt. Und das ist natürlich nicht eine Situation, die man von heute auf morgen regeln kann. Aber ich hoffe sehr, dass es jetzt sehr schnell in Europa zu einem massiven Umdenken kommt und man von staatlicher Seite alles in Angriff nimmt, um zu erreichen, dass Europa auf eine wesentlich stärkere Eigenkapitalbasis gestellt wird, als es derzeit der Fall ist.
Da sind wir schon eigentlich direkt bei unserem Lieblingsthema, dem Kapitalmarkt, etwas, das in Europa auch ausgebaut werden muss. Ist dieser Deal, der da jetzt geschlossen wurde mit diesen ersten Euro-Bonds, ist das ein Schritt in diese Richtung?
Nein, das ist kein Schritt in diese Richtung. Das ist ein Schritt in die Richtung, und das haben wir in den letzten Tagen gesehen, dass das auch eine Auswirkung hat, um den Euro attraktiver zu machen. Und eines der Probleme, das die Politik völlig übersieht, meinen Augen nach, ist das dramatische Auseinanderdriften der Kapitalmarktaktivitäten in den USA und China und in Europa auf der anderen Seite. Wenn Sie sich anschauen, dass unter den 20 größten Firmen dieser Welt keine einzige europäische mehr ist und das, glaube ich, zurzeit der wertvollste europäische Konzern ein Luxusgüterproduzent ist, der Handtaschen und Champagner produziert, aber in der Technologie sind wir nirgendwo, da kommt immer SAP in Deutschland mit, das also auch bei den Technologieunternehmen weltweit unter ferner Liefen ist. Das, was dadurch entsteht, ist die Tatsache, dass der Euro kann nicht eine wirklich starke Weltwährung werden, wenn es nicht genügend Titel gibt in Euro, in die man investieren kann. In dem Sinn ist das ein bisschen ein Schritt in die richtige Richtung, weil das erste Mal wirklich echte europäischen Schulden begeben werden. Aber wir brauchen viel mehr echtes europäisches Eigenkapital.
Also europäische Firmen, zukunftsträchtig, die auch an der Börse handelbar sind.
Selbstverständlich.
Wir verlieren aber eher Firmen, nicht so wie Wirecard.
Also wir verlieren eher Firmen wie Wirecard, das ist jetzt einfach.
Polemisch gesagt, also einfach dargestellt, ja.
Ja, Wirecard ist eine groß angelegte Sauerei und leider haben wir halt jetzt auch noch eine klein angelegte Sauerei in Österreich im Finanzwesen. Das, was wirklich schade ist, dass die Regulierung zwar für Banken sehr gut funktioniert hat, vor allem für große Banken wirklich gut funktioniert hat. Für kleine sind ja viele Ausnahmen gemacht worden. Aber die Parafinanzinstitute wie Wirecard sind eben nicht stark reguliert worden. Und das ist halt in dem einen Fall uns jetzt auf den Kopf gefallen. Aber das im Wesentlichen ist das eine Kriminalgeschichte und nichts anderes, und zwar eine ziemlich beinharte Kriminalgeschichte.
Wie haben Sie das irgendwie speziell miterlebt? Haben Sie da viele Anrufe bekommen? Man hat ein bisschen den Eindruck, als wäre die halbe Wiener High Society in Wirecard investiert gewesen.
Habe ich auch gehört. Also ich bin in den Kreisen nicht so zu Hause, dass ich da so viel gehört habe darüber.
Okay, dann können wir auch nur erraten. Sie haben vorher Bank Burgenland kurz angeschnitten. Große Banken, kleine Banken. Wurden die kleinen Banken bei den Regeln übersehen? Wurde da?
Nein, es sind verständlicherweise Ausnahmen gemacht worden. In diesem Fall natürlich hätte man diese Ausnahme nicht machen sollen. Also wenn es jetzt Raiffeisenkassen gibt und Sparkassen und Volksbanken, die in einem Verbund sind, dann kann man bei den einzelnen Kassen schon ein bisschen Ausnahmen machen in Hinsicht der Professionalität der Aufsichtsratmitglieder und so weiter. Wenn aber dann eine so kleine Bank aus einem Verbund ausschert und sich selbstständig macht, dann aber weiter von den schwächeren Regulierungsvorschriften profitiert, dann kann so etwas eben passieren. Und wenn Sie sich die Skandale, die es halt in Österreich gegeben hat, hat es eigentlich sehr oft bei den wirklich kleinen Banken gegeben oder halt welche, die vor Regulierungszeit in kommunaler oder staatlicher Hand waren. Aber es ist eine scheußliche Geschichte.
Ich habe jetzt, glaube ich, sogar Bank Burgenland gesagt und nicht Kommerzialbank. Wenn das so ist, habe ich hier Kommerzialbank gesagt. Okay. Man weiß ja nicht, kann man nicht mehr erinnern.
Die Bank in Burgenland.
Die eine Bank in Burgenland, die derzeit in den Schlagzeilen ist. All das ist natürlich jetzt für den Finanzmarkt, für die Aktienkultur, wenn wir es mal nennen wollen, in Österreich, nicht wirklich eine Werbung. Fangen wir mal so an. Jetzt hatten wir diesen Corona-Crash und diese Warnung vor der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 1930. Und dann plötzlich schießen die Aktienmärkte gerade in Amerika wieder nach oben. Können Sie das erklären?
Ja, das kann man dadurch erklären, dass es eben so viel Liquidität gibt, dass die Börsenwerte den Zusammenbruch der Wirtschaft zum Teil nicht widerspiegeln. Das ist, glaube ich, ein Zeichen von einer Entwicklung, die jetzt durch die Corona-Krise noch verstärkt wird, weil in der ganzen Krise sehen wir, dass es ja sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen gibt. Erstens gibt es Wirtschaftsbereiche, die von der Krise nicht betroffen sind. Es gibt auch Wirtschaftsbereiche, die von der Krise profitieren. Abgesehen von allem, was sich im Bereich der medizinischen Forschung und der Pharmaindustrie abspielt, sieht das natürlich insbesondere die digitalen Industrien, egal jetzt ob Kommunikation, Handel oder Unterhaltung.
Alles Bereiche, wo wir in Europa
profitieren. Und alles Bereiche, wo sich in Europa sehr, sehr wenig abspielt im Vergleich zu Amerika und China. Das heißt, dass natürlich auch die Börsenperformance, obwohl sich jetzt ein bisschen dreht, in Amerika und in China natürlich stärker war. Aber die zweite Entwicklung ist nicht nur eben, dass Branchen gibt, die nicht in Mitleidenschaft gezogen sind, sondern sogar profitieren, während die großen Branchen in Europa alle in Mitleidenschaft gezogen sind. Aber es ist natürlich auch ein weiterer Punkt, der den Unterschied zwischen sagen wir, sehr wohlhabend sein und sehr wenig wohlhabend sein verstärkt. Alle die, die jetzt investieren können und riskieren können, können Geld machen und die, die nicht riskieren können, weil sie die finanziellen Mittel nicht dazu haben, verlieren. Also die Schere geht durch die Krise weiter auf.
Jetzt haben wir aber auch noch sozusagen eine dritte Gruppe, das ist die, die tatsächlich investieren könnte, es aber nicht tut, die das Geld am Sparbuch liegen hat und dort in absehbarer Zeit, korrigieren Sie, wenn ich mich irre, keine Zinsen erwarten kann.
Das ist richtig so. Das ist richtig so. Also, wir müssen uns ja, wenn wir es jetzt aus europäischer Sicht sehen, müssen wir als Europäer, und jetzt egal, ob wir jemand politisch eingestellt ist, muss jemand, der in Europa in der Politik ist, ein Interesse daran haben, dass der Wirtschaftsraum Europa stärker wird. Also auch selbst wenn ich ein fanatischer Nationalist bin, kann ich ja nicht kein Interesse daran haben, dass Europa schwächer wird. Kein Land wird in Europa stärker, wenn Europa schwächer wird. Und dazu müssen wir an der Entwicklung des Kapitalmarkts in Europa arbeiten. Es kann nicht sein, dass sich die europäische Politik damit zufrieden gibt, dass über 2/3 der Pensionsaktiver dieser Welt in Amerika sind. Dass wir unsere Pensionisten unterstützen mit ihren Beiträgen, das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft. Das ist ja absurd. Also müssen wir daran arbeiten. Und das ist sehr komplex, das geht in viele juristische Bereiche, in viele technische Bereiche, in viele Infrastrukturbereiche hinein. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passieren kann. Aber wie in fast allen wirtschaftlichen Aktivitäten, wenn die Unternehmer spüren, die Politik geht in die richtige Richtung und es passiert etwas Positives, hat das sehr große Folgen. Wirkungen und können ja viele schon vorwegnehmen. Und wenn Sie jetzt auf die Aktienkurse zu sprechen kommen, viele Aktienkurse jetzt reflektieren schon die Hoffnung der Investoren, dass in 6 Monaten, 9 Monaten oder in 12 Monaten der Impfstoff da sein wird und damit wird die Krise überwunden sein.
Aber wie kann man das quasi den Österreichern näher bringen? Die Österreicher kaufen Immobilien, die Österreicher kaufen ein bisschen Gold, die Aktienquote ist extrem niedrig und in einem Umfeld wie dem jetzigen ist es natürlich auch unter Anführungszeichen schwer, Werbung zu machen. Die Skandale, die Krise.
Es ist ja keine Sache der Werbung jetzt. Man kann ja auch es ist auch keine Sache der Wiener Börse jetzt. Das ist eine Kulturfrage. Und da kommen wir natürlich, da kommen wir zu einem totalen Umdenken, das passieren muss auf der Unternehmerseite und auf der politischen Seite. Selbst wenn jetzt die Politik Wege finden würde, um den Kapitalmarkt zu unterstützen, also wenn sich die Landschaft der großen österreichischen Unternehmen, die in Privathand sind, anschauen, was muss passieren, um einen dieser Unternehmer dazu zu bringen, dass er sagt, also ich bin bereit, auf 100% Kontrolle meines Unternehmens zu verzichten, weil ich möchte wachsen. Ich möchte eben nicht in einer kleinen Nische Weltmarktführer sein. Und da gibt es sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmen. Aber wie sollen Unternehmen entstehen, die sehr breit den Weltmarkt erobern können? Und davon haben wir eben derzeit in Europa sehr wenige. Die brauchen wir aber dringend, weil diese Unternehmen ja dann natürlich auch wieder andere Unternehmen anziehen.
Also einer der Gründe dafür, dass wir in Europa so wenige Unternehmen von Weltrang haben, zum Beispiel im Technologiesektor, ist von Haus aus, dass der Kapitalmarkt stiefmütterlich behandelt wird.
Ja, aber es ist natürlich, es ist unser Rechtssystem und unser Steuersystem sind eben nicht kapitalmarktfreundlich. Deswegen gehen ja auch viele Unternehmer nicht. Das an die Börse gehen heißt hohe Transparenzvorschriften. Das ist natürlich auch darüber zu reden nach Wirecard, ist natürlich auch nicht gerade lustig, aber es ist halt ein Ausnahmefall, hoffe ich, den es halt alle 10 Jahre gibt. Weiß nicht, wie lange Enron her ist, aber ja, sicher schon 10.
Da müsste ich jetzt auch nachschauen, obwohl ich gerade einen Artikel darüber geschrieben habe, aber es ist mehr als 10 Jahre her. Es ist, glaube ich, eher 15 Jahre her. Es war noch vor der Finanzkrise Enron.
Ich glaube auch, ja. Also das ist schon Wirecard ist einer der größten Kriminalfälle, Wirtschaftskriminalfälle der Welt. Das gibt es natürlich immer, das hat ja nichts mit Kapitalmarkt zu tun.
Aber es ist irgendwie alles Negative auch zusammengekommen, weil da gibt es diesen Ausdruck Home Bias, also dass der Anleger eher vor der eigenen Haustür investiert, etwas, das Sie ja auch ein bisschen unterstützen wollen, damit der europäische Kapitalmarkt besser läuft. Aber da hat man dann oft man bildet sich ein, man wüsste mehr. Nicht nur, weil die in München sitzen. Die Wahrheit ist, man wusste genauso wenig, auch wenn die in Kuala Lumpur sitzen.
Ja, trotzdem. Es ist eben leider ein Thema, dass, wenn man es wirklich angeht, dass eine unbeschreibliche Änderung in der Kultur in unserer Region Europa mit sich bringen müsste und braucht ganz einfach sehr viel, um das zu erreichen. Also Sie müssen schlicht und einfach einen großen, erfolgreichen österreichischen Privatunternehmer hernehmen und sagen, was muss passieren, damit er oder sie bereit wäre, die Mehrheit an seinem Unternehmen abzugeben, um wachsen zu können. Warum sollte er oder sie das machen?
Aber auf der anderen Seite natürlich die Frage, was muss passieren, damit der risikoaverse österreichische Sparer sein Geld beispielsweise breit investiert, in Fonds an der Börse anlegt? Weil das ist ja dann sozusagen die Kehrseite der Medaille, oder?
Natürlich, ja. Darf man da auch schon etwas regional denken. Und an und für sich wäre ja die Vorstellung sehr schön, wenn mehr Österreicher als die paar tausend wirklich erfolgreichen Privatunternehmen, die wir haben, wäre sehr schön, wenn ein paar Millionen Österreicher am Erfolg der österreichischen Wirtschaft mitpartizipieren könnten und darin auch eine Möglichkeit hätten, um sich ein bisschen ein Vermögen aufzubauen. Und glaube ich, darüber darf man schon nachdenken und da darf man auch ruhig ein bisschen nationalistisch denken oder man kann europäisch denken. Das, was für Österreich gilt, gilt für viele, viele andere Länder in Europa genauso.
Was würden Sie denn konkret raten? Also was sind die ersten Schritte für jemanden, der mit Aktien bis jetzt noch nichts zu tun hatte?
Naja, also ich glaube, wird von den Banken und zwar von allen Banken in der Zwischenzeit sehr gute Fondsprodukte angeboten. Es gibt die berühmten ETFs, die auch sehr kostengünstig sind, wo man das Aktienrisiko sehr breit streuen kann. Es gibt, ich will jetzt keine Werbung für eine gewisse Bank machen, aber da gibt es auch sehr gute Mischprodukte und natürlich auch sehr, sagen wir, Produkte, die jemand, der ein bisschen Geld auf die Seite legen kann, ruhig kaufen kann und kein großes Risiko damit eingeht und zumindest die Hoffnung haben kann, langfristig die Inflationsrate abzudecken. Und eines der wirklichen Probleme der niedrigen Zinsen jetzt, vor allem wenn sie uns jetzt noch jahrzehntelang begleiten, ist ja nicht so ein Problem für die älteren Menschen. Ist vor allem ein Problem für junge Menschen. Und der spekulative Aspekt des Kapitalmarkts und von Aktien nimmt natürlich mit der Zeitdauer massiv ab. Also wenn Sie sehr breit gestreut über 30 Jahre in Aktien investieren, dann werden sie ziemlich sicher sehr positiv abschneiden können damit. Und das heißt, dass eigentlich für junge Menschen die Investition in den Kapitalmarkt wesentlich wichtiger ist als für Ältere.
Andere Länder organisieren das teilweise auch über das Pensionssystem.
Selbstverständlich, ja.
Was könnte man da in Österreich ändern? Wir haben ein staatliches vor allem, eine etwas unterentwickelte zweite Säule, also betriebliche, und eine sehr unterentwickelte dritte, also private.
Ja, ja. Also schlicht und einfach, wenn wir uns anschauen, die Beträge, die in der zweiten und dritten Säule in Österreich gesammelt sind, sind ungefähr 10% von dem, wo sie sein sollten. Also, Österreich ist da besonders unterentwickelt. Viel zu wenig in den Säulen. Und das müsste massiv incentiviert werden.
Gibt es in Europa Beispiele für andere Länder, die das besser machen?
Ich verstehe, Dänemark ist wesentlich besser, Holland ist wesentlich höher, ganz Skandinavien. Österreich ist da im untersten Mittelfeld.
Und wie haben die das geschafft?
Die haben eben wirklich kapitalgebundene Pensionssysteme entwickelt, sehr frühzeitig. Ich glaube, in Holland sind die Pensionsaktive weit mehr als 100% des Bruttosozialprodukts.
Das heißt, man kann, wenn man es schlau macht und langfristig anlegt, das Land hat man ja auch keine Lebenszeit, nicht? Also da kann man auch, das ist ein langfristiger Anleger, kann man gar nicht sein, diesen Vorteil des längerfristigen, unter Anführungszeichen, Spekulierens ausnutzen. Und tatsächlich einen Gewinn machen.
So ist es, ja.
Norwegen hat einen Haufen Öl und steckt dieses Ölgeld in einen extrem breit gefächerten, international investierten Staatsfonds.
Ja.
Ist das etwas, was ein Land wie Österreich auch machen könnte?
Also im Verhältnis zu den Ölvorkommen, die wir haben, könnten wir das wahrscheinlich auch machen. Also ich kenne ja ein paar, denen das vorgeschwebt ist. Wäre gar keine schlechte Idee, sowas zu machen. Also muss man aber mal in Österreich kleine Brötchen backen, und als eine Einnahmequelle, wie es Norwegen hat, die haben wir leider nicht. Also müssten wir es auf einem anderen Weg machen. Aber natürlich wäre das auch eine Möglichkeit. Da besteht schon Raum, um auch etwas aufzubauen.
Jetzt haben Sie vorher erwähnt, die Menschen, die es sich leisten können, die schon Erfahrung haben, investieren in Assets am Kapitalmarkt, die profitieren von dieser Entwicklung, mehr Geld, sozusagen Inflation. Da kommt natürlich dann gleich die Debatte, wer soll die Krise bezahlen? Ja? Müssen wir am Steuersystem drehen? Stichwort Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Was schlagen Sie da vor?
Ich glaube, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, jetzt einmal eine sehr traurige Tatsache auszusprechen, die nämlich ist, dass der Staat kein Geld hat, sondern er holt sich das Geld von seinen Steuersubjekten immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und kann dieses Steuergeld dann leveragen, weil er Schulden machen kann. Natürlich wird der Staat wieder zu seiner Einnahmequelle zurückkehren, und es wird davon abhängen, in welcher Form er das machen kann. Muss das natürlich in einer Form machen, dass er die wirtschaftliche Aktivität nicht schädigt, sondern sie begünstigt. Das ist in diesen Zeiten ein sehr unternehmerisches Unterfangen. Wir hören ja an und für sich durchaus positive Töne in dieser Richtung von der Regierung. Aber
konkret heißt das was?
Also redet ja noch niemand wirklich ernsthaft über höhere Steuern, sondern sie sagen eigentlich in dieser Krise eine Form, wie wir den Schaden ein bisschen gut machen können, ist durch Steuerreduktionen.
Genau.
Ja, gut. Also dann gibt es natürlich auch aufgrund der guten Bonität in Österreich ein paar sehr positive Effekte, nämlich dass der Staat Schulden machen kann und Geld dafür bekommt. Also das, was das Defizit erhöhen wird, wären Steuerentfälle, aber nicht zusätzliche Zinsbelastungen, weil die hat er nicht. Zudem laufen ja auch höher verzinsliche Papiere ab. Also die Verschuldungskapazität ist ja da in diesem Land. Und ich hoffe, dass sie sehr, sehr, sehr vorsichtig und gezielt und gut mit der Steuerpolitik umgehen. Meine Sorge ist, dass im Endeffekt natürlich die Politik zum Teil auch leider verständlicherweise immer den einfacheren Weg geht. Und der einfache Weg ist immer über die Einkommensteuer. Die ist ja in Österreich schon wirklich sehr, sehr hoch und lässt meiner Meinung nach relativ wenig Spielraum zu. Allerdings, wenn man sich natürlich anschaut, was in Post-Krisenszenarien in durchaus kapitalistischeren Ländern als Österreich dann passiert ist, dann wird einem natürlich schon ein bisschen Angst und Bange, was da noch auf uns zukommen könnte. Und in Wirklichkeit ist vieles von dem, was dann unter Umständen eine Lösung der Finanzprobleme des Staates nach der Krise sein könnte, total kontraproduktiv zu dem, was Europa benötigen würde, um ein attraktiver Standort zu werden.
Also niedrigere Steuern in einem sehr kurzen Satz gesagt. Ja. Gibt es Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, dass wir aus dieser Situation rauskommen, ohne die Steuern zu erhöhen, möglicherweise sogar mit einer leicht gesenkten Abgabenquote? Sie haben gesagt, verschulden können wir uns eh quasi gratis. Und solange sich das nicht ändert, gibt es ja jetzt keinen akuten Druck zu sagen, wir müssen die Steuern erhöhen, außer politischen.
Absolut, solange wir damit durchkommen. Ich bin sehr gegen Steuererhöhungen, weil das, was jetzt wirklich kommen muss, ist ein Motor, der die Wirtschaft wieder belebt. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Staat in Vorlage gehen sollte und auch den Mut haben sollte, zu investieren. Es wird wahnsinnig viel jetzt über den Green Deal geredet. Tatsache ist, glaube ich, dass wir mit relativer Sicherheit annehmen können, dass wir es in Europa nicht mehr schaffen werden, im digitalen Bereich oder im Bereich der Artificial Intelligence, weder in der Kommunikation, noch in der Technologie, noch in der Infrastruktur weltweit führende Unternehmen aufzubauen. In der Green Technology könnten wir noch weltweit führende Unternehmen aufbauen. Dazu werden wir übrigens auch einen privaten Kapitalmarkt brauchen oder privates Kapital brauchen. Aber wenn wir das haben wollen, und ich glaube, wir sollten in die Richtung gehen, dann brauchen wir auch konkrete Umsetzungen, und zwar ganz schnell. Wir reden über sehr vieles, aber es gibt sehr vieles, das gemacht werden könnte, das total offensichtlich ist und das umgesetzt werden sollte. Ein sehr einfaches Beispiel sind Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen den wesentlichen Hauptstädten in Europa. Damit können wir den Flugverkehr ausschalten, was wir alle wollen. Wir können den Autoverkehr massiv reduzieren und wir investieren auch gleichzeitig, bringen die Regionen näher zusammen und investieren in eine extrem gute Sache. Das sollte man angehen.
Das wäre dann quasi dann ein Konjunkturpaket?
Natürlich, ja.
Das heißt, das Bild, das Sie zeichnen, ist eine Kombination aus Ausbau des Kapitalmarkts, auch unter Beteiligung der heimischen Firmen und Kleinanleger, niedrigere Steuern tatsächlich, um die Wirtschaft zu beleben und den Menschen mehr Geld im Börsel zu lassen, und gleichzeitig eine Investition durch den Staat, um auch wirklich die Wirtschaft wieder anzukurbeln nach diesem Corona-Schock. Ist das ein Rezept, wie wir in 2-3 Jahren sagen können, da haben wir durchgetaucht?
Sicherlich eine attraktive Form, wie wir das durchtauchen könnten. Wäre toll, wenn uns das gelänge. Aber da muss man ein bisschen ein Risiko eingehen und sich drüber trauen. Und dann sehen, ob es funktioniert.
Aber ist das etwas, was auf europäischer Ebene passieren muss, auf nationaler, auf beiden? Wer soll dieses Risiko nehmen?
Es kann auf eine Kombination von allem sein. Es kann natürlich, wenn es auf europäischer Ebene passiert, je mehr, desto besser und je schneller, desto besser. Es kann regional passieren. Österreich könnte sich mit den Visegrad-Staaten zusammentun und mal sagen, oder machen wir mal Berlin-Wien, Prag-Wien, Warschau-Wien, Bratislava-Wien und Budapest-Wien. Aber dass wir irgendwo anfangen und dass wir auch wirklich durchziehen.
Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wird sich denn Ihr eigenes Leben durch diese ganze Corona-Chose verändert?
Ja, ich habe die unterschiedlichen Phasen sehr unterschiedlich miterlebt. Also ich bin natürlich eindeutig digitaler geworden und habe mich an Videokonferenzen, die ich früher nicht wahnsinnig gerne gehabt habe, gewöhnt. Das ist normal geworden. Ich Zoom auch mit Freunden. Ich habe ein paar Wochen mit meiner Familie geschenkt bekommen, die ich normalerweise sonst nicht gehabt hätte. Mhm. Aber mein Beruf als Aufsichtsratsvorsitzender einer gemeinnützigen Stiftung, die von der Dividendenausschüttung einer Bank abhängig ist, ist das natürlich alles andere als lustig. Ich klage auf hohem Niveau, aber eines unserer großen Projekte ist die zweite Sparkasse. Die einzige Bank, die sich freut, wenn sie ihre Kunden wieder verliert, weil das heißt, dass sie in ein normales Finanzleben wieder zurückgefunden.
Können Sie kurz erklären, was die zweite Sparkasse ist?
Die zweite Sparkasse ist schlicht und einfach eine Bank, die sich um Menschen kümmert, die von keiner anderen Bank in dieser Welt betreut werden, die durch Eigenverschulden oder Fremdverschulden in eine finanzielle Notlage geraten sind. Und wir helfen ihnen, aus dieser finanziellen Notlage herauszukommen. Wir geben ihnen nicht unendlich viel Zeit. Unser Ziel ist, dass wir durch intensive Beratung, die wir nur dadurch zur Verfügung stellen können, weil sich sehr, sehr viele aktive und ehemalige Mitarbeiter der Erste Group bereit erklären, umsonst für die zweite zu arbeiten, die wir mit intensiver Beratung wieder auf einen, in ein gesundes finanzielles Leben zurückführen können. Und meine Befürchtung ist, dass ab Herbst der Andrang auf die zweite Sparkasse sehr, sehr viel größer sein wird. Und dazu müssen wir auch investieren und Geld ausgeben. Und leider haben wir also derzeit für Banken Dividendenrestriktionen seitens der EZB. Und obwohl die erste natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis gehabt hatte im Jahr 2019, durften keine Dividenden ausgeschüttet werden. Also wir müssen auch schauen, wie wir uns da organisieren.
Das ist auch so ein Punkt, der irgendwie nach hinten losgegangen ist, nicht? Da gab es kurz Diskussionen, Dividenden, und in Amerika machen dann die Firmen Werbung damit, dass sie weiter Dividenden ausschütten.
Ja, gut, da kann man jetzt drüber reden. Wenn ich mir anschaue, was es da für Aktienrückkaufprogramme in Amerika gegeben hat bei Fluglinien, ZB, die dann dazu geführt haben, dass die Eigenkapitalrendite der Unternehmen massiv gestiegen ist, das dann dazu geführt hat, dass die Vorstände unfassbar hohe Boni sich auszahlen haben lassen und jetzt muss der Staat Geld nachschießen. Da kann man dann natürlich auch...
Das ist kein Modell, das wir kopieren sollten in dem Fall. Nur ganz kurz, weil Sie es erwähnt haben zur zweiten Sparkasse, Finanzbildung ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Auch eines, das die Regierung im Programm stehen hat, aber mehr ist dazu jetzt noch nicht passiert. Wie kommen wir denn überhaupt in eine Welt, in der eben gerade junge Menschen sich nicht in Schulden stürzen für ein Handy oder ein Auto oder und noch schlimmer für ein Flatscreen und dann eine Schuldnerkarriere beginnen, bevor sie überhaupt eine Arbeitskarriere beginnen?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema und da habe ich in den letzten Monaten mich relativ intensiv damit beschäftigt. Ich sehe eine sehr, sehr, sehr große Chance, dass wir in Österreich in einigen Jahren ein Fach in der Unterstufe, der Sekundärstufe haben werden und sowohl AHS als auch NMS, das sich mit Wirtschaft und Finanzen beschäftigt und dass wir zu dem Zeitpunkt auch genügend Lehrer haben, die dieses Thema den Kindern wirklich gut beibringen können. Ich halte es für ganz, ganz essentiell, dass junge Menschen, auch ältere, aber dass wir jetzt beginnen, eine Generation vorzubereiten, die das in dem Alter, in dem man es lernen sollte, auch tatsächlich lernen. Das Ganze ist nicht so schwer. Leider ist eben die Notwendigkeit jetzt noch viel größer als vor 20 oder 30 Jahren, dass junge Menschen im jungen Alter beginnen, sich über ihr Finanzleben sehr, sehr gut zu informieren.
Die Notwendigkeit wird auch nicht mehr weniger werden?
Die wird nicht weniger werden, nein.
Andreas Dreichel, haben Sie vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne, danke.
Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.